Grüß Gott und hallo zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viele Grüße gehen zu Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn das Geld im Kasten klingt, Spenden, Almosen und Kollekten muss das sein. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema, ein kritisches Thema. Jeder fragt sich, warum wird eigentlich die Kollekte eingesammelt in der Kirche? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Die Kirche hat ja eigentlich genug Geld. Und so hören wir vielmals diese Vorurteile. Wir fragen in der Sendung Grundkurs des Glaubens genauer nach. Und zwar sprechen wir mit einem Pfarrer, Herr Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Ist er uns jetzt zugeschaltet? Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Warum spenden überhaupt, Herr Pfarrer Filler?
Ja, die Kollekte in der Messfeier hat eine lange Geschichte. Schon als die Urgemeinde sich zusammengefunden hat, um Gottesdienst zu feiern, gab es bereits diese Kollekte. Denn die Christen, die zum Gottesdienst zusammengekommen sind, haben an diejenigen gedacht, die weniger als die anderen haben. Und sie haben dann etwas mitgebracht, Naturgaben, Brot, Wein, Nahrungsmittel, und haben nach dem Gottesdienst dann gemeinsam Mahl gehalten und sie haben den Bedürftigen davon gegeben. Und dieser Gedanke ist eigentlich bis heute derjenige, welcher die Kollekte, das Einsammeln von Geld begründet. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir bereit sind, von unserem Wohlstand etwas abzugeben für die Kirche, für die Notleidenden. Außerdem versinnbildlicht die Kollekte, dass wir bereit sind, uns selber auch herzugeben, herzuschenken. Das wird dann eben bei der Gabenbereitung deutlich. Mancherorts wird das besonders deutlich, wenn nicht einer durch die Reihen geht, sondern wenn die Gläubigen im Opfergang nach vorne kommen und ihre Gabe vorne in ein Körbchen legen. So wird deutlich gemacht, ich möchte mich selber mit hingeben in das Opfer Christi. Hier sehen wir eigentlich den historischen Ursprung unserer Kollekte und auch die Begründung, warum sie im Gottesdienst durchgeführt wird.
Die Begründung, Herr Pfarrer Filler, ist natürlich absolut plausibel und auch empfehlenswert. Aber dennoch hört man immer wieder Stimmen, die sagen, die Kirche hat ja genug Geld. Weshalb müssen wir jetzt dafür extra nochmal sammeln?
Wenn es um die Frage geht, wie viel Geld die Kirche hat, dann muss man immer darauf schauen, wie dieses Geld, was da ist, aufgeteilt ist und wofür es bestimmt ist. Aber zuvor muss man vielleicht fragen, ob die Kirche überhaupt Geld haben sollte. Das ist ja eine Frage, die immer wieder im Laufe der Geschichte von Kritikern aufgebracht wurde und der Kirche vorgehalten wurde, dass doch eigentlich die Kirche Jesu eine arme Kirche sein soll und dass sie eigentlich überhaupt kein Geld braucht. Und diesen Kritikern hat man eben immer geantwortet, dass die Kirche nicht nur eine rein geistige Organisation ist, sondern dass sie eben auch eine leibliche Organisation ist, die hier in dieser Welt präsent ist, die eben die Kirchbauten hat, die Menschen angestellt hat, die auch leben müssen. Bereits bei den Aposteln war es so, dass sie eine gemeinsame Kasse hatten und eben daraus das für den Lebensunterhalt Notwendige bestritten haben. Und das ist eigentlich zu allen Zeiten in der Geschichte der Kirche immer so gewesen, dass die Kirche eben sagt, wir brauchen auch Mittel, um unserer Aufgabe nachkommen zu können, unserer Aufgabe, den Gottesdienst zu feiern, unsere Aufgabe, das Evangelium zu verkünden überall auf der Welt. Und natürlich auch unsere Aufgabe, andere zu unterstützen und den Notleidenden zu helfen. Das alles macht es notwendig, dass die Kirche auch über Geldmittel verfügt.
Erhebt denn die Kirche wirklich den Anspruch bei der Kollekte, bleiben wir nochmal dabei, dass jemand was gibt? Oder ist das nur eine Empfehlung? Dürfte man also das Körbchen auch einfach weiterreichen?
Natürlich kann man das auch weiterreichen. Es ist eine Einladung, an jeden Einzelnen etwas zu geben, aber das ist natürlich keine strenge Verpflichtung.
Aber sind es denn wirklich die hohen Beträge, die dann da eingesammelt werden, um zum Beispiel ja, den Aufgaben gerecht zu werden, für das das Geld zugeteilt wird?
Das ist ja sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es Kollekten, wo ein bestimmter Zweck mit verbunden ist. Am Sonntag ist Sonntag der Weltmission, dann ist die Kollekte eben für das Werk der Weltmission bestimmt. An anderen Sonntagen ist es so, dass kein eigener Zweck, und dann wird das Geld ja auch dann aus der Gemeinde, bleibt ja nicht in der Gemeinde, sondern geht eben zu dem entsprechenden Zweck hier zum Missiowerk. An anderen Sonntagen ist es so, dass die Kollekte nicht zweckgebunden ist, und dann ist sie eben für die eigene Pfarrgemeinde bestimmt und wird eben dann dazu verwendet, zum Beispiel für den Kirchbau, wenn Reparaturen da sind, oder für irgendwelche anderen Sachen, die notwendig sind, um die Kirche zu unterhalten. Und so kann man eben immer dann sehen, gibt es eine zweckgebundene Kollekte oder ist die Kollekte dann für die Gemeinde, und man ist eben eingeladen, dann seinen Beitrag da zu leisten.
Herr Pfarrer Fehler, es gibt ja auch die berühmte und schon viel besprochene Kirchensteuer. Wenn wir auf unseren Lohnzettel mal schauen, sehen wir, dass da also unter Umständen ein ganz beachtlicher Betrag abgebucht wird, der dann zur Kirche geht. Warum wird denn dieser Betrag nicht für solche Fälle eingesetzt, oder für was ist diese Steuer denn genau gedacht?
Um jetzt nochmal auf Ihre Frage von eben zurückzukommen, dann ist es tatsächlich so, dass eben in der Kollekte nicht meistens die ganz großen Scheine zu finden sind, sondern eher das Kleingeld. Aber Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. Und das läppert sich also durchaus von Sonntag zu Sonntag. Ja, es ist eben die Einladung, neben der Kirchensteuer auch einen kleinen Beitrag zu geben und zu zeigen eben, ich will mich selbst mit einbringen. Die Kirchensteuer ist nochmal eine andere Sache. Da muss man ja etwas in die Vergangenheit gehen und muss sehen, dass im Jahre 1806 durch den Reichsdeputationshauptschluss, wie das schwierige Wort heißt, dass man eigentlich der Staat die Kirche enteignet hat. 1803 war das. Das heißt, damals war es ja so, dass die Bischöfe und Erzbischöfe ja auch weltliche Fürsten waren, die ganz viel Land hatten und eben auch dann regierten, wie andere Fürsten auch. Und da hat man also dann die Kirche enteignet, ihr das alles weggenommen, und zum Ausgleich für diese Enteignung hat man dann die Kirchensteuer eingeführt. Und diese Kirchensteuer wird eben auch für ganz unterschiedliche Aufgaben verwendet, eben für Personalkosten, für die Benetar der Pfarrgemeinden und für viele andere Sachen auch. Das ist eben etwas, was so eine berechenbare Grundlage ist, in der man arbeiten kann, während jetzt die Kollekten und sonstigen Spenden dann da nur einen kleinen Beitrag bilden.
Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute mit dem Thema Spenden, Almosen und Kollekten. Muss das sein? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Aus Grevenbruch ist er mit uns telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Es geht um das Thema Spenden, Almosen und Kollekten. Muss das sein? Wir hinterfragen das Ganze. Und Herr Pfarrer Filler, Sie haben uns vor der Musikpause schon erklärt, dass Spenden, Almosen, die Kollekte in der Messe ist was ganz Besonderes. Damit zeigt man eigentlich auch die Zugehörigkeit zur Kirche und vor allen Dingen auch, dass man sich den Armen und Kranken zuwendet. Sie haben auch gesagt, im Alten Testament gab es auch schon Beispiele, wo Kollekten eingesammelt worden sind? Da möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen näher nachfragen.
Ja, wir finden im zweiten Buch der Makkabäer eine spannende Geschichte, wo es eine Schlacht gegeben hat. Und der Heerführer Judas hat diese Schlacht auch gewonnen. Und am Tag darauf hat man dann sich um die Gefallenen gekümmert, um sie zu bestatten. Und als man dann dabei beschäftigt war, hat man festgestellt, dass alle, die im Kampf zu Israel gefallen waren, die Amulette von heidnischen Göttern getragen haben, obwohl das Gesetz der Juden solches verboten hat. Und daraufhin ist eben klar geworden, dass das das Wirken des Herrn war, dass die, die nicht auf den Gott Yahweh vertraut haben, sondern die Zuflucht bei falschen Göttern gesucht haben, dass sie den Tod gefunden haben. Und daraufhin hat Judas eine Sammlung veranstaltet, an der sich alle beteiligt haben. Und da heißt es, etwa 2000 Silberdrachmen hat er eingesammelt und nach Jerusalem geschickt, zu einem besonderen Zweck, damit nämlich dort das Sündopfer dargebracht werden konnte. Für diese Männer, die Zuflucht bei den falschen Göttern gesucht haben. Und hier finden wir auch ein frühes Beispiel für den Glauben an die Auferstehung der Toten, denn er hat daran gedacht, für diese Gefallenen zu beten, weil er an die Auferstehung der Toten geglaubt hat. Das ist also eine ganz besondere Kollekte im Alten Testament. Und auch der heilige Paulus im Neuen Testament war ein fleißiger Spendensammler, der nämlich im zweiten Korintherbrief, können wir das lesen, die Christen ermutigt, etwas zu geben für die Kirche in Jerusalem. Und auch hier ist derselbe Gedanke wieder da. Wir Christen sollen einander unterstützen und die Kirche braucht eben auch die Mittel, damit sie ihren Aufgaben nachgehen kann.
Herr Pfarrer Filler, müssten wir eigentlich nicht noch mehr Überzeugungsarbeit leisten? Ich sehe zum Beispiel gerade in der Werbung, viele Tierschutzorganisationen erwarten Spenden. Aber dass mal die Kirche Werbung macht, für Spenden einzusammeln, habe ich bisher noch nie erlebt.
Doch, das haben Sie bestimmt auch schon erlebt. Das macht dann zwar nicht die Kirche als Erzbistum oder die Kirche in Deutschland, sondern das tun zum Beispiel die großen Hilfsorganisationen Missio, Miserio, Adveniat, die ja auch für ihre Projekte werben und die auch schon mal Anzeigen schalten und Plakate anbringen lassen. Das machen evangelische Organisationen, auch Brot für die Welt zum Beispiel, die eben auch daran, die Menschen daran erinnern zu spenden und die eben auch so versuchen, ihre Botschaft an den Mann zu bringen. Das gehört ja auch zur Kirche mit dazu. Im Übrigen ist es so durch die Kirchensteuer ja so, dass wir das gar nicht in dem Maß nötig haben, jetzt um eben die Angestellten zu bezahlen, um die Kirchbauten zu unterhalten und zu renovieren, um Messgewänder anzuschaffen und liturgische Geräte und Gefäße, um das Kopierpapier im Pfarrbüro zu bezahlen und so weiter. Dafür gibt es eben die Mittel der Kirchensteuer, was eine große Entlastung bedeutet. Ein Freund von mir, der als Priester eine Zeit lang in Amerika gelebt hat, hat mir erzählt, dass es dort keine Kirchensteuer gibt und dass eben die Pfarrgemeinden darauf angewiesen sind, dass viele Spenden im großen Maßstab auch eingetrieben werden. Und da ist man eben einen beträchtlichen Teil der Zeit damit beschäftigt, eben Fundraising zu betreiben, Spenden einzunehmen, um eben den Unterhalt des ganzen Ladens sicherzustellen. Das ist eben eine Bürde, die uns durch die Kirchensteuer erspart bleibt.
Mhm. Wie sieht es denn aus mit den Pfarrern? Wie werden die denn bezahlt? Auch von diesen Kollekten?
Die Pfarrer werden auch durch die Kirchensteuermittel bezahlt, über das jeweilige Bistum, in dem sie arbeiten und zu dem sie gehören.
Herr Pfarrer Filler, welche Spende ist am wichtigsten oder kann man da überhaupt gar keine Abstufung machen?
Vielleicht kann man in das Evangelium schauen, wo es auch von einer Spende erzählt wird, wo eine arme Witwe zum Tempel kommt und einen ganz winzigen kleinen Mini-Betrag in den Opferkasten wirft und andere reiche Menschen viel größere Beträge dort hineinlegen. Und dann sagt Jesus, das ist eigentlich die bessere Spende, die mehr wert ist, weil die Reichen nur von ihrem Überfluss ein bisschen abgeben, während diese arme Witwe alles gegeben hat, was sie hat. Also ist die Frage, mit welcher inneren Haltung ich spende und aus welcher Gesinnung heraus ich spende, eigentlich noch wichtiger für die Beurteilung dessen, was ich gebe.
Das heißt also im Klartext, die kleine Spende von jemand, der vielleicht nicht so viel Geld hat, ist im Grunde genommen viel, viel mehr wert als wie die Spende von jemand, der wirklich viel Geld hat.
Genau.
Das Geld wird eingesammelt bei der Gabenbereitung in der Heiligen Messe, Herr Pfarrer Filler. Was geschieht dann? Wer verwaltet das Geld? Wie ist da der Lauf?
Es ist, ich weiß nicht, ob es in allen Bistümern die gleichen rechtlichen Regelungen gibt. In unserem Erzbistum Köln ist es so, dass das eigentlich die Aufgabe des Kirchenvorstands ist, der eben das Geld einsammelt und es auch zählt. Das müssen immer die Vier-Augen-Prinzip 2 machen. Und dann wird das Geld gezählt und zur Bank gebracht und auf eines der Kirchenkonten eingezahlt. Es ist ja so, dass jede Pfarrgemeinde so verschiedene Töpfe hat. Es ist nicht so, dass man einen großen Topf hat und der Pfarrer kann nach Belieben aus diesem Topf heraus Dinge bezahlen, die notwendig sind, sondern es ist so, dass es ganz viele kleine Töpfe gibt und jeder Topf hat einen bestimmten Zweck. Es gibt einen Topf für jedes Gebäude, das die Kirchengemeinde besitzt. Daraus müssen dann die Renovierungen des Gebäudes bezahlt werden. Es gibt einen Topf für die Armen und Bedürftigen. Es gibt einen Topf für die liturgischen Notwendigkeiten. Also eigentlich hat alles so seinen Topf und da wird das Geld dann hinein verteilt.
Dankeschön, Herr Pfarrer Filler. Wir haben also jetzt mitbekommen, Spenden, Almosen, Kollekten ist eine ganz wichtige Sache, liebe Zuhörer, denn es ist keineswegs so, dass die Kirche ja nur von ihrem Reichtum leben kann und somit auch alles andere bezahlt. Wir zeigen uns durch unsere Kollekten eher den Armen zugeneigt. Wir zeigen durch unser Geben, dass wir Christen sind. Und gerne würde ich jetzt diese Frage auch an Sie weiterleiten, liebe Zuhörer. Spenden, Kollekten, Almosen, muss das sein? Gerne dürfen Sie mitsprechen und Ihre Fragen stellen. Gerne dürfen Sie mitsprechen hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Es geht um Spenden, Almosen und Kollekten. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Warum, wenn das Geld im Kasten klingt, Spenden, Almosen und Kollekten, muss das sein? Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Gerne dürfen Sie mitsprechen, Ihre Fragen stellen, anrufen. Herr Pfarrer Filler, eine erste Hörerin aus Karlsruhe darf ich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe das leider nicht ganz mitbekommen, weil ich rechtzeitig einen Anruf bekommen habe, wo ich auch was helfen musste. Und ich habe gerade noch mitbekommen, dass Sie gesagt haben, dass die Spenden in einen Eintopf kommen und daraus auch für Arme was gegeben wird. Und ich habe mal ein sowas, habe ich das auch immer aufgenommen, dass das so wäre. Und einmal habe ich einen Pfarrer gefragt, Und dann hat er gesagt, das Geld ist nur für die Verwaltung, für unsere Unkosten.
Mhm. Gut.
Und jetzt wollte ich wissen, sind da Vorgaben oder kann das jeder so machen, wie er es will? Ich habe auch schon gesehen, dass jemand 20 Euro gekriegt hat und dann um die nächste Ecke Bier gekauft hat. Also das ist natürlich dann auch nicht im Sinne des Erfinders.
Fragen wir Herrn Pfarrer Filler.
Ja, es ist also, wie gesagt, bei uns im Bistum, das ist ja eine Recht, sind ja rechtliche Fragen, die in den Bistümern vielleicht unterschiedlich geregelt sind. Bei uns ist es so, dass das eben nicht ein großer Topf in der Gemeinde da ist, wo der Pfarrer jetzt nach Belieben entscheiden kann, welches Geld wofür ist, sondern das Geld, was durch die Spenden, durch die Kollekten in der Gemeinde gesammelt wird, was Einzelne geben, und auch das, was vom Bistum kommt, die Kirchensteuerzuweisung für die Gemeinde, geht in viele verschiedene Töpfe, die genau zweckgebunden sind. Dann ist eben auch festgelegt, so und so viel brauchen wir für die Gebäude, so und so viel brauchen wir für die Verwaltung, so und so viel für die Büros, so und so viel für die Kirche, so und so viel für den Blumenschmuck und so weiter und so fort. Und daraus wird eben dann, werden die einzelnen Anliegen bezahlt. Es ist auch in jeder Gemeinde sicher unterschiedlich, wie eben jetzt mit Bedürftigen umgegangen wird, die kommen und um Hilfe bitten. Und wenn jemand kommt und Geld braucht, und dann schauen wir natürlich, welche Hilfe ist dann wirklich nötig. Wir haben bei uns eine Gruppe von engagierten Christen, die sich eben dieses Themas annimmt und die versucht dann jedem bestmöglich zu helfen.
Gut, danke schön. Es geht weiter mit Frau Sitte aus Leipzig, ruft sie an. Grüß Gott, Frau Sitte.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe die Frage, einmal die Höhe der Kirchensteuer. Und zwar ist das ein bestimmter Prozentsatz der Gesamtsteuer der Arbeitenden.
Ja, das ist auch von den Bundesländern ein bisschen abhängig, aber normalerweise sind es 9%, und zwar 9% von der Einkommens- oder Lohnsteuer.
Von der 9% von der Lohnsteuer.
Genau.
Ja, das war die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ich habe eine Bekannte, die ist, ja, gehört zur evangelischen Kirche, im Moment zur lutherischen, aber vorher zur freikirchlichen. Und die zahlt grundsätzlich auch von ihrer Rente den Zehnten, also nach dem Alten Testament. Und man kriegt immer dann zu hören, als unsere Gemeinde muss geschlossen werden, weil das also viel zu hohe, das ist eine schöne Kapelle geworden, also als Gewerbsmiete, also gewerblich vermietet, ja, dann müsst ihr euer Portemonnaie aufmachen, also uns und sowas. Wie geht das mit dem Alten Testament und den 10%? Ich habe mal versucht, mir das auszurechnen, das kann doch gar nicht jeder 10% geben, auch nicht von der Rente, kommt doch auf die Höhe drauf an.
Genau, das ist eben so ein Vorschlag aus dem Alten und Neuen Testament, dass eben viele bereit sind, so viel zu geben. Aber tatsächlich ist es so, dass die Kirche eben sagt, das ist dann für viele auch einfach zu viel. Und wir haben eben die 9% von der Lohn- oder Einkommenssteuer. Das führt eben dazu, dass eben jetzt circa 30-35% der Kirchenmitglieder gar keine Kirchensteuer bezahlen. Nicht Kinder, Leute, die wenig verdienen, Leute, die Alterseinkommen haben und die eben keine Einkommens- und Lohnsteuer zahlen, die zahlen auch keine Kirchensteuer. Und das ist eben so die Höhe, die, denke ich, jeder auch dann leisten kann, die dann eben auch gerecht ist, weil sie eben an das Einkommen gebunden ist und die eben auch dann genügend einbringt, sodass die Kirche sich unterhalten kann, ihren Aufgaben nachkommen kann.
Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Sitte, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
Hallo.
Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Ammann. Sie ruft an aus der Nähe vom Bodensee. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Hallo. Ich möchte vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung hineinbringen und dass es hier nicht um Prozente geht oder so, sondern ich möchte einfach ein Zeugnis geben. Ich bin 1998 zum Glauben gekommen. Und wir haben Geschäft und haben sehr große Schulden gehabt. Und dann habe ich in Malachi gelesen damals. Da heißt in Malachi, ja, stellt mich auf die Probe, damit spricht der Herr der Herre, und wartet, ob ich euch damit nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen in Übermaß auf euch herabschütte. Und da heißt es, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Namen, in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Also das heißt, dass ich den Zehnte hergib von meinen Erstlingsfrüchten, also von meinen Bruttoeinkommen. So viel steht sogar in Malachi. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, mau, das ist ja unheimlich viel Geld. Und wenn du überhaupt noch Schulden hast, dann geht das ja eigentlich irgendwie gar nicht. Und trotzdem haben wir ganz treu seit 98 bis jetzt immer unseren Zehnten abgeliefert. Wir sind in unserer Gemeinschaft Immanuel dabei und haben immer den Zehnten gezahlt. Und dazu kommt ja noch, das ist die Steuer. Und am Sonntag ist ja noch das Opfer, das ist ja noch mal was anderes. Das darf man eigentlich da nicht mal reinrechnen, wenn man es ganz streng nehmen würde. Gott hat uns ganz arg beschenkt, überreich beschenkt. Wir haben absolut keine Schulden mehr und können sogar ganz, ganz viel jetzt hergeben von dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Ne?
Dankeschön, Frau Ammann, für Ihr Zeugnis.
Ja, gut,
okay. Wiederhören.
Danke.
Der heilige Paulus schreibt dazu, denkt daran, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und unter Zwang. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Das ist ja nun der klare Beweis dafür, dass der heilige Paulus recht hat.
Und vor allen Dingen sind das auch mutmachende Worte, Herr Pfarrer Filler, denn verbiegen können wir uns auch nicht. Schließlich müssen wir ja auch von irgendwas leben. Viele Menschen haben immens viele Schulden, weil sie ja vielleicht mit der Arbeit nicht zurechtgekommen sind und so weiter. Und da sind wir wieder bei dem Prinzip, wer wenig gibt und wenig hat, tut was Gutes.
Genau.
Es geht weiter mit Frau Haas, sie ruft an aus der Pfalz. Grüß Gott.
Ja, guten Tag, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage, und zwar, ob dies der Wahrheit entspricht. Es geht wieder um die Kirchensteuer. Und zwar, Sie haben vorhin gesagt, das ist 9% von der Lohnsteuer, wird an Kirchensteuer erhoben. Jetzt habe ich mal gehört, dass wenn jemand sehr viel Geld hat, ist die Kirchensteuer nach oben begrenzt. Das heißt also, dass jemand, der sehr viel Einkommensteuer zahlen muss, dass der keine 9% zahlt, weil das über einen bestimmten Betrag geht, sondern da ist ein Höchstbetrag eingearbeitet. Stimmt das?
Das habe ich noch nicht gehört, aber da muss ich Ihnen leider sagen, dass ich da kein Experte für die Kirchensteuer bin und diese Frage nicht beantworten kann. Kann vielleicht sein, dass es sowas gibt, aber ich habe es noch nicht gehört.
Mhm. Gut, dann Dankeschön, Frau Haas, für Ihren Anruf. Alles Gute, auf Wiederhören.
Danke.
Es geht weiter mit Frau Knob, sie ruft an aus Hürth. Grüß Gott.
Ja, hallo, ich grüße alle zusammen.
Grüß Gott.
Ich habe eine kurze Frage. Und zwar geht es mir um die Tatsache, dass die Spenden, also jetzt die Kollekte vielmehr, in den Kirchen, evangelisch und katholisch, in verschiedenen Sammelbehältnissen eingesammelt wird. Also bei uns in Franken ist es so üblich, dass in der katholischen Kirche ein Körble durchgeht und in der evangelischen, sage ich jetzt mal allgemein freikirchlich auch, da hat man das ein bisschen verschlossener. Also dann gibt es halt den Klingelbeutel und da sieht keiner, was der andere neid tut und was der andere nicht neid tut.
Da hört man es nur.
Und bei den Körbchen ist mir das persönlich und ist mir das immer so offensichtlich, dass man was geben muss. Und man sieht auch immer, was der andere gerade neu getan hat. Und da möchte ich mal fragen, ob es da eine Möglichkeit gibt oder woher das kommt, dass das mal so eingesammelt wird und mal so eingesammelt wird. Also ich persönlich bin mehr für ein geschlossenes Behältnis.
Mhm. Dankeschön, Frau Knob.
Ja, da spricht ja einiges dafür. Ne, wie der Pfarrer vor der Kollekte sagte, ich möchte heute nur Scheinwerfer sehen. Das ist aber natürlich eine Frage, die jede Pfarrei vor Ort selbst entscheiden muss. Der Kirchenvorstand muss eben überlegen, in welcher Form. Es gibt ja auch so diese Klingelbeutel, wo der berühmte Name herkommt, die an so langen Stangen befestigt sind und dann durch die Bank gereicht werden. Aber das muss jetzt jeder Pfarrer oder jeder Kirchenvorstand entscheiden, welches Behältnis man verwendet. Wenn Sie eben sagen, es ist doch eine gute Idee, ein geschlossenes einen geschlossenen Klingelbeutel zu verwenden, dann würde ich es einfach mal vorschlagen und mal mit dem jeweiligen Pfarrer dann diskutieren. Vielleicht kann man ja einfach ausprobieren, bei welchem System die Kollekte großzügiger ausfällt.
Mhm. Aber ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was Frau Knob angesprochen hat. Es geht so ein bisschen um Diskretion, dass sich keiner outet, der vielleicht nur, was weiß ich, einen kleinen Betrag reinwirft. Oder was meinen Sie, Herr Pfarrer Filler?
Ach, also ich mache eher die Erfahrung, dass es sowieso jetzt bei der Kollekte in der Messe eher um so einen symbolischen Betrag geht, den man gibt. 1 Euro, 2 Euro oder sowas in der Preisklasse. Es ist schon eher selten bei besonderen Anlässen, dass dann auch mal viele Scheine tatsächlich drin sind. Und von daher weiß ich nicht, ob es so problematisch ist. Es ist eher so, dass dann die Menschen, die jetzt sich vornehmen, eine größere Spende zu machen, dass sie das dann eben oft auch zweckgebunden tun, anlässlich oder für eines der großen Hilfswerke geben und das auch vielleicht dann bei anderer Gelegenheit als in der Sonntagsmesse abgeben.
Mhm. Es geht weiter mit Herrn Romanus Simon. Er ist mit uns jetzt verbunden. Grüß Gott.
Jawohl, grüß Gott zusammen. Also ich habe da eigentlich kein Problem, wie die Dame da jetzt gesprochen hat mit dem offenen Körbchen. Ich denke da nicht dran, wenn ich gebe das Körbchen weiter und dann gucke ich wieder, konzentriere ich mich wieder auf den Wortlaut von der Eucharistie oder sonst was. Also mich stört das überhaupt nicht. Und es gibt viele Kirchen, die haben eben das Körbchen. Und wenn einer, das muss doch jeder selbst verantworten, legt er 20 Euro rein oder 5 oder 20 Cent, also da kann ich mich nicht dran stören. Das wollte ich nur mal sagen.
Mhm. Sie meinen, es liegt also in jedem selbst seiner
muss
Verantwortung.
Jeder verantworten. Das heißt ja fast, dass der andere mir auch hinschaut, was ich reingelegt habe, der andere wieder dem anderen. Mhm. Also ich finde das so ein bisschen kleinlich.
Ja.
Kann man nicht helfen.
Gut, danke schön für Ihren Eindruck.
Bitte, Herr Manin.
Ja, Herr Pfarrer Filler, wie verhält man sich denn da eigentlich?
Kann ich wenig zu sagen, weil zu mir kommt das Körbchen ja nie. Weil ich immer oft am Altar stehe, dann während der Gabenbereitung und ich dann jetzt gar keine eigenen praktischen Erfahrungen habe im Weiterreichen des Klingelbeutels.
Mhm. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Spenden, Almosen und Kollekten, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wenn das Geld im Kasten klingt, Spenden, Almosen und Kollekten, muss das wirklich sein? Dieser Frage gehen wir nach. Heute in unserer Sendung mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch ist er zugeschaltet. Herzliche Einladung, wenn Sie mitsprechen wollen, rufen Sie an. Herr Pfarrer Filler, Frau Wiesenhöfer ist in der Leitung. Sie ruft an aus Hannover. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, um die Kirchensteuer ging es in letzter Zeit hier hoch her. Aber ich habe auch schon selber die Erfahrung gemacht, ich habe als Gemeindekrankenschwester gearbeitet und die Leute wollten dann alles umsonst haben und haben gesagt, wir bezahlen doch Kirchensteuer. Dann hat mein Pfarrer gesagt, der Propst in Hannover war, hat gesagt, er war Holländer. Der sagt, in Holland gibt es keine Kirchensteuer. Da muss jede Familie Anfang des Jahres sagen, wie viel sie geben wird. Also das Problem war nicht so. Und jetzt ging es darum, ist die Kirchensteuer, Sie sagten 1803 eingeführt, aber hier ging es hin und her, das sei eine Aktion des Nationalsozialismus. Und ich weiß es nicht.
Mhm. Herr Pfarrer Filler.
Also das ist 1803 wurde eben die Kirche enteignet, die Fürstenbistümer wurden und die geistlichen Fürsten wurden aufgehoben, der Besitz der Kirche vom preußischen Staat eingezogen und man hat eben dann später als Ausgleich die Kirchensteuer eingeführt. Seit 1919 ist das in der Verfassung, der Weimarer Verfassung garantiert. Und seitdem ist es auch immer in der Verfassung geblieben, heute im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und übrigens behalten die Bundesländer 2-4,5% der Kirchensteuer ein für ihre Verwaltungsaufwand. Also das ist etwas, was mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hat.
Mhm. Gut, danke schön, Frau Wiesenhöfer, für Ihren Anruf.
Ja, danke.
Viele Grüße nach Hannover.
Das klärt so ein bisschen mit.
Ja. Alles Gute, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Es geht weiter mit Herrn Stutzer aus Bad Saulgau, ruft er an. Grüß Gott, Herr Stutzer.
Ja, grüß Gott. Und zwar ist Folgendes, ich bin ja seit 2005 Hartz-IV-Empfänger und bei mir ist es so, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, dass ich überhaupt Kirchensteuer bezahlen kann. Also es wird von mir auch nicht abgezogen. Jetzt habe ich natürlich Angst, mache ich mich da vor Gott strafbar, weil ich lebe also mit 150 Euro, wenn ich alle Abzüge von meinem Hartz IV weg habe, dann bleiben mir 150 Euro zum Leben. Und wenn ich da jetzt auch noch was bezahlen soll, bin ich mir nicht klar. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich vor Gott, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich mache mich strafbar, ne?
Sie machen sich nicht strafbar. Strafbar machen ist ja, machen Sie sich vor dem weltlichen Gesetz. Vor Gott kann man sich nicht strafbar machen, man kann eine Sünde begehen, aber das ist ja eben so, wer viel hat, kann auch viel geben und wer nichts hat, der kann auch nichts abgeben. Na, wenn Sie 150 Euro im Monat rumkommen müssen, dann ist tatsächlich die Frage, wo wollen Sie denn noch was als Spende abgeben? Ich würde es eher andersrum sagen, also da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass das jetzt eine Sünde wäre, nicht zu spenden, das Almosen, die Spende ist ja was Freiwilliges, das der machen soll, der es auch kann. Und Sie können ja immer sehen, ob Sie in eine Situation kommen, wo Sie sagen, auch das ist jetzt aber ein überflüssiger Luxus, den ich mir leisten könnte. Ne? Und da überlege ich, ob ich das mache. Wenn Sie solche Gedanken sich machen können, dann können Sie anfangen, auch was zu spenden, vorher nicht.
Gut, danke schön, Herr Stutzer. Ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet.
Ja.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön auch.
Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Herr Pfarrer Fehler, um mal ein bisschen weg von der Kirchensteuer zu kommen, Spenden in der Kirche, Kollekte einsammeln, gab es schon immer, haben Sie gesagt, und sie ist immer für einen ganz besonderen guten Zweck. Und eine Riesenspendenaktion, wenn wir jetzt mal weiter ins Jahr hineinschauen, ist natürlich auch das Sternsingen.
Genau, das ist ja eine ganz besondere Form des Spendensammelns, die eben verbunden ist damit, dass die Jungen und Mädchen, die als Sternsinger verkleidet durch die Gegend ziehen, den Segen Gottes für das neue Jahr in die Häuser bringen, am oder um den Dreikönigstag herum die Häuser segnen, indem sie Christus Mansion in Benedikat und die Jahreszahl an die Türe schreiben, CMB, und eben jedes Jahr das Hilfswerk der Sternsinger, auch ein besonderes Land oder eine Region ausgesucht, wo eben dort Projekte Kinder in Ländern der Dritten Welt unterstützt werden und Hilfe finden. Eine ganz besonders schöne Solidaritätsaktion, die eben auch tatsächlich aus dem christlichen Geist heraus stammt.
Und verbunden natürlich auch mit dem Segen, der an die Tür geschrieben wird. Das ist doch was ganz Besonderes, Herr Pfarrer Fehler.
Genau, man darf nicht den Eindruck haben, es geht darum, mit den Segen sich zu erkaufen. Das ist ja ganz und gar nicht der Fall, sondern es geht eben darum, diesen Segen zu bringen und die Menschen, die besucht werden, einzuladen, hier für Kinder in aller Welt eine gute Tat zu tun.
Es geht weiter mit Frau Röschel. Sie ruft an aus der Nähe von München. Grüß Gott, Frau Röschel.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte bloß so sagen, die Kirchensteuer ist doch die niedrigste Steuer überhaupt. Ich habe schon früher immer gesagt, lieber würde ich die Einkommensteuer streichen. Aber was anders. Ich war in der Kirche so lang Messnerin und wir hatten einen Herrn Professor, und niemand hat so viel gespendet wie der Herr Professor. Hintenrum, das hat aber niemand gesehen. Nur, ich war ja drin. Ich muss sehen, was er jedes Mal geopfert hat. Und wenn er Kirchenteller offen geht, brauche ich nicht gucken, was der Nachbar tut, sondern mich interessiert nur, was ich tue und was ich kann. Und ich finde das so mies, wenn man die Kirchensteuer sagt, ja, deswegen trete ich aus der Kirche aus. Also das ist das die billigste Ausrede.
Mhm. Ja, vielleicht, Herr Pfarrer Fühler, noch ein Satz zur Kirchensteuer.
Also ich glaube, das ist meiner Erfahrung nach oft so, dass Menschen, die jetzt aus der Kirche austreten, um die Kirchensteuer zu sparen, sicher oft Menschen sind, die sich eigentlich innerlich schon sehr von der Kirche entfernt haben und nicht den Glauben aktiv leben und den Gottesdienst besuchen und dann irgendwann feststellen, auch ich bin ja noch in dem Verein, warum zahle ich eigentlich Kirchensteuer, wenn ich eigentlich nicht mehr dahinter stehe? Und das ist wahrscheinlich oftmals der Zusammenhang, der dahinter steht.
Dankeschön, Frau Röschel, für Ihren Anruf. Alles Gute. Es geht weiter mit Herrn Baronki. Er ruft an aus dem Auto. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, das ist Baronki. Ich denke, dass beim Opfer darum geht, dass man mehr auf Gott vertraut als wie auf die Materie. Mhm. Und ich kann nur eine kleine Geschichte von mir selber erzählen. Ich bin selbstständig und hatte also finanziell mal riesige Probleme und war also praktisch pleite und hatte noch 2,50 Euro. Und habe dann im Gottesdienst überlegt, was ich mit diesen 2,50 Euro noch alles anfangen kann. Also ein paar Haferflocken kaufen, ein paar Semmeln. Und als der Opferkorb dann bei uns vorbeigegangen ist, dann habe ich meinem kleinen Sohn nur 50 Cent gegeben, damit er die reinwerfen kann. Er war aber immer gewohnt, dass er mehr bekommt. Dann hat er also ganz laut in der Kirche gerufen, er war damals 1,5 oder 2 Jahre alt, mehr, mehr. Und dann habe ich wirklich alles reingeworfen. Und am nächsten Tag, das war dann am Montag, ist bei mir auf dem Konto über 1.000 Euro eingegangen. Eine Summe, die mir zugestanden ist, aber die ich als Selbstständiger schon längst abgeschrieben hatte. Also ich war dann beschämt, wie großzügig der Herr zu einem ist, wenn man einfach hergibt, wenn man die Materie abgibt. Mhm. Und das ist ja auch, denke ich, die Geschichte vom Gottesvolk in der Wüste, das eben immer nur so viel Manna aufsammeln durfte für einen Tag und immer wieder darauf vertrauen musste, dass am nächsten Tag der Herr wieder Manna regnen lässt. Und so ist, denke ich, auch eine gute Prüfung für uns Menschen, dass wir immer wieder mehr auf den Herrn vertrauen, als wir auf die Materie, die wir dann vielleicht in der Hand haben.
Dankeschön, Herr Baronski, für das großartige Zeugnis.
Bitteschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören und gute Fahrt. Ja, Herr Pfarrer Fühler, da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man sowas hört.
Die Erfahrung, die sich immer wieder bestätigt, dass einfach genau das Gottvertrauen da sein muss, dass Gott uns alles geben kann. Das ist ja das, was Jesus sagt. Macht euch keine Sorgen, was soll ich essen, was soll ich anziehen, was soll ich trinken. Ich die Lilien auf dem Feld sind prächtig gekleidet. Gott sorgt für uns, er weiß um alles, was uns bedrückt. Und wenn wir im rechten Vertrauen darauf glauben, daran glauben und darauf vertrauen, dann dürfen wir auch immer wieder diese Erfahrung machen, dass Gott tatsächlich für uns sorgt.
Dankeschön, Herr Pfarrer Fühler. Wenn das Geld im Kasten klingt, Spenden, Almosen und Kollekten, muss das sein. Das war heute unser Thema. Ich glaube, Herr Pfarrer Fühler, wir haben damit auch etwas Licht in das Dunkel hineingebracht und viel Aufklärung betrieben und wahrscheinlich auch klar gesagt, das Spenden ist eigentlich eine christliche Zuwendung. Erstens an unseren Nächsten, aber auch an Gott.
Es ist eben ein Zeichen dafür, dass wir bereit sind, etwas zurückzugeben, dass wir bereit sind, uns mit hinzugeben. Gott hat uns alles geschenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Wir dürfen dieses Geschenk annehmen. Wir sollen aber auch zu selbstlos Schenkenden werden.
Dankeschön und herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie dabei gewesen sind in der Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wenn Sie gerne die Sendung noch einmal hören möchten, das ist gar kein Problem, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde aufgezeichnet, auf CD gebrannt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96751 20. Noch einmal 08323 96751 20. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 96751 20. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Filler, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.